Essen, Trinken, Reden heute mit einem ganz besonderen Gast, einem sehr witzigen Gast, nämlich im Christoph Belbl, einen echten Wiener. Und ich freue mich, dass du hier bist.
Ich freue mich auch. Danke vielmals für die Einladung.
Sehr gerne. Und eigentlich wollte ich dir ja schon ein Essen anbieten, weil es heißt ja immer Essen und Trinken, aber...
Das habe ich gar nicht gewusst, dass du das so hast. Weil wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich... Nein, aber mein Sohn ist heute, also mein ältester Sohn ist heute zu mir gekommen und hat sich plötzlich angemeldet und sagt, du Papa, ich habe eine Stunde... Und sage ich, willst du was essen? Ja, okay, gut, dann haben wir halt irgendwas gekocht.
Was habt ihr denn gegessen?
Ich hab so wie ein Dürüm gemacht. Und da hat er sich alles reingehauen, hat er selber und habe Zwiebel aufgeschnitten und alles zusammengemischt und was er halt so gern hat dazu und das. Und dann hat er halt eingeworfen und dann habe ich gesagt, sag, das ist lustig, das habe ich gestern meiner Mama auch gehabt. Also sage ich, aber du hast gesagt, das ist, nein, passt schon, es war alles gut. Und deshalben, ich habe zwar noch keinen Nachmittagsschlaf halt gemacht, aber... Das werde ich jetzt auch nicht machen.
Nein, bitte nicht. Das wäre ja noch schöner.
Nein.
Wird nicht so gut rüberkommen. Ne?
Nein.
Wir werden das hoffentlich schon so weit bringen, dass du da auch unterhalten wirst jetzt mit dem.
Aber das ist doch alles wunderbar.
Dein Sohn ist 15.
16
und hat auch den Hybridunterricht, also zu Hause.
Ja, ja, aber er sagt, das ist cool.
Ja.
Er sagt, du Papa, ich stehe um 5 vor 8 auf. Geh zum Computer und druck drauf und bin in der Schule.
Ja, es hat schon seine Vorteile.
Nein, abgesehen davon, das muss man auch wirklich sagen, meine Ex-Frau hat das wirklich großartig gemacht. Die hat den beiden Kindern, also der Fanny und dem Oscar, die Fanny hat ja schon, die ist jetzt wird 20 heuer.
Die hat maturiert?
Die hat vor 2 Jahren maturiert.
Okay.
Und wollte voriges Jahr sich für Medizin, für die Aufnahmeprüfung. Und leider Gottes ist es so, dass... Von 700, die sie nehmen, ist sie unter den ersten 800 gewesen. War eh großartig. Aber sie macht es heuer noch einmal und ich weiß, sie macht das. Sie ist aufgewachsen als Tochter von einem Pappenschlosser, also von einer Zahnärztin. Und meine Ex-Frau ist Zahnärztin und die hat schon, als Kind hat die Fanny sie schon die grauslichen Bücher angeschaut, was da alles Grausliches in der Pappen sein kann. Das mag ich gar nicht, aber es ist ja okay. Und sie ist da, und es taugt ihr, und sie ist damit aufgewachsen. Ich habe jetzt mal gesagt, nach der Matura, sie magst nicht irgendwo hinfahren. Nimm dir Zeit, fahr 2 Monate nach London, fahr 3 Monate nach Paris, fahr nach Afrika, nach Indien.
Na.
Und dann sagt sie, warum wollt ihr mich alle wegschicken? Sag ich, nein, schaut sie, was du nicht willst, bleib da. Ich habe mir nur gedacht, jetzt... Hast die Zeit, weil sie war ein Jahr vorher fertig als die anderen.
Ja.
Weil sie am 8. August Geburtstag hat und eben gleich.
Ein gescheit, ja. Also ein gescheites Mädel, die hat das geschafft.
Gar nichts soll es von der Mutter haben. Nein, und das ist. Und der Oscar ist eben 16 und die haben das. Nein, das hat meine Ex-Frau wirklich gut gemacht. Die hat ihnen beiden beigebracht zu lernen.
Das ist wichtig.
Was meine Cousine, die auch Medizin studiert hat, hat gesagt, sie hat erst während dem Studium gelernt zu lernen.
Manche brauchen halt ein bisschen länger.
Nein, während der Schule ist offensichtlich sie immer ausgegangen.
Das ist meine Hoffnung bei meinen Söhnen, nicht bei allen.
Dass sie sich während der Schule ausgeht.
Während des Studiums dann.
Dass sie vielleicht doch irgendwann einmal aber okay. Ja, durchkommen ist es. Ich finde
auch. Ich finde auch. 2 habe ich ja schon durchgewürstelt und 2 fehlen noch. Hast du das selber so gelebt in deiner Jugend, nachdem du hast, glaube ich, den Beruf der im Gastgewerbe
erlernt? Ich habe das Gastgewerbe gelernt. Ich war am Judenplatz in der Gastgewerbefachschule, habe Spezialrichtung Köche gemacht, weil ich ein Schlüsselkind war. Ich war ein Schlüsselkind, weil meine Mutter gearbeitet hat und ich habe eine Zeit lang bei meiner Großmutter gewohnt, weil ich dort in die Schule gegangen bin, im 22. Also die Mama wohnt im 18.
In welche Schule bist du denn da gegangen?
Im 22. In die Blankenmeisschule.
Ah, okay, weil ich bin auch aus dem 22.
Ach so, in die Blankenmeiß, also da so richtig, Erze zu Karlstraßen, außer so hier Städten in der
Gegend. Okay, nein, ich war... Das traue ich mich ja da, also am Rennbahnweg bin ich groß geworden.
Großartig,
berüchtigte Rennbahnweg.
Ja, dort waren wir immer zu mit 5 Uhr, Wir haben alle Hosen abgehauen. Nein, da hat es ein Disco gegeben beim Rennbahnweg.
Keine Ahnung, wir sind ein paar Jährchen auseinander. Ich bin
76er. Ich habe mir es eh gedacht, wenn man sieht, 10 Jahre jünger sonst.
Naja, du schaust einfach viel jünger aus.
Nein, das ist, weil ich ein Klotz
habe. Ich schaue ein bisschen älter aus vielleicht.
Nein,
aber das heißt, du hast aber dann dieses Freiheitsthema nicht gehabt, dass du dann, so wie das deiner Tochter empfohlen hast, schau dir die Welt an.
Ich wollte sofort nach der Gastgewerbefachschule. Erstens einmal, ich war einmal ein halbes Jahr vom Beruf so. Bis zum Bundesheer.
Ah ja.
Weil ich bin im Jänner, also im Mai habe ich die Schule beendet und im Jänner drauf hat das Bundesheer begonnen und da war ich einmal ein halbes, dreiviertel Jahr vom Berufssohn.
Mhm.
Und war auch 5 Wochen in Frankreich oder 6 Wochen in Frankreich, okay, nach der Schule,
ja,
weil eine der ältesten und besten Freundinnen meiner Mama dort gelebt hat.
Mhm.
Was sehr lustig war, weil ich bin zur Lehre gekommen und war bei der Lehre. Zuerst bin ich eine Woche in der Bretagne bei einer Familie, befreundeten Familie von der Lehre gewesen.
Mhm.
Und der Vater, das habe ich in meinem ersten Programm drinnen gehabt, der Vater sagt zu mir, ich habe gehört, du kommst von der Ecole Gastronomique, ich habe eine wunderbare Überraschung für dich. Kommt der auf die Nacht heim mit 40 Austern.
Mit 40 Austern?
Austern, in der Bretagne. Und ja, ich war halt die besondere Überraschung für einen Gastronomen. Ich habe 5 Austern mit einer Todesverachtung hinuntergewürgt.
Mhm.
Und ich habe so viel Zitrone aufgetan, damit man den grauslichen Salzschleimgeschmack nicht spürt.
Also ich mein, du verstehst den Richard Lugner, der sich da einen Ketchup aufmacht.
Nein, das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe eine ähnliche Anwandlung schon, weil wir gerade vom Essen reden.
Mhm.
Ich habe die ähnliche Anwandlung bei einer Plunzen. Es schmeckt mir überhaupt nicht. Es schmeckt wahnsinnig grausig, aber meinem Großvater hat sie so irrsinnig gut geschmeckt und ich habe den so irrsinnig gern gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, das gibt es nicht, wenn jetzt jemand sagt, das ist eine besonders gute Plunzen.
Mhm.
Probiere ich es immer. Aber ich tue immer so viel Senf und Creme drauf, dass mir die Plunzen nicht mehr schmeckt. Aber es ist Wahnsinn. Für mich, es tut mir leid, ich will niemandem zu nahe treten. Ich mag es überhaupt.
Aber so ein Plunzengröstl auch nicht?
Nicht ums Verrecken. Ich mag auch kein Leber.
Aha.
Ich meine, Nierndl, das brunzelt so. Hirn mit Ei, okay, weil das schmeckt noch nichts.
Okay.
Schmeckt noch gar nichts.
Ja,
das ist ein Schlatz-Ding.
Ja.
Wurscht, von wem es ist. Also ich glaub,
was war denn dein Lieblingsgericht, als du gelernt hast?
Meine Lieblingsgericht, das, was es immer noch ist. Also ich habe, der Grund, warum ich wirklich angefangen habe zum Kochen, war eben, weil ich ein Schlüsselkind war, im 22. bei meiner Großmama. Und die hat gearbeitet noch.
Ja.
Und ich bin halt nach der Schule heimgekommen und mir war Vater am Nachmittag und im Winter nicht immer Fußball spielen gehen können. In Hof spielen, wie man so sagt. Und dann habe ich gekocht. Und was habe ich gekocht? Palatschinken.
Mhm.
Alle Variationen von Palatschinken.
Hast du es richtig schupfen können?
Ja, und ich wollte unbedingt wissen, weißt du, wie schwer das ist, dass man die Palatschinken so schupft, dass sie auf der Decken biegen bleiben.
Das wolltest du schaffen. Du wolltest das nicht in die Pfanne.
Oh ja, in die Pfanne ist die leichteste Übung. Das ist ein Schaß mit Quassel. Nix, auf die Decken, das biegen. Und tatsächlich, einmal ist es mir passiert und Klassiker, die Großmama kommt nach Hause und Dings und räumt Einkauf aus und Dings und fängt an zum Kochen. Auf einmal geht es in der Kugel flatsch und die Palatschinken nehme ich. Der dann hat ein Herz gekauft. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich möchte Koch werden. Hat sie gesagt, erst Koch werden, das kannst du, kochen kannst du privat auch. Sag ich, nein, das möchte ich machen. Na gut. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, Koch zu lernen. Mhm. Es gibt auch Felbelpalatschinken.
Mhm,
die sind schon auf einer, das für Ernährungswissenschaftlerin ist es nicht wirklich was Nachvollziehbares. Aber nein, die sind schon im Liebstöckl. Das ist ein Lokal im 19. gewesen. Da war ich ein Jahr gewerberechtlicher Geschäftsführer,
mhm,
weil es hat einem Freund von mir gehört. Und da war halt unter anderem ist der Franitzke dort gesessen und ich war mit den Kindern dort und er war privat dort mit Freunden und so. Und plötzlich trat er sich um und sagt, gehen Sie auf Felbel. Gingen die Palatschinken auf Sie zurück, sage ich, klar. Sagt er, wie schmecken sie? Sage ich, noch kosten sie. Und da sind, nein, ich muss dazu sagen, wir haben eine Vorgeschichte, wir kennen einander.
Okay.
Ich habe schon vor der EU-Wahl, ist er so durch die Lande gezogen und da habe ich gespürt, bevor er sozusagen bei der Föst oder in Kapfenberg seinen Vortrag vor der Gewerkschaft gehalten hat, um die Mitglieder dazu einzuschwören, doch pro EU abzustimmen. Und da haben wir halt vorher Sketches gespielt über die Blutschokolade und so ein Schmäh, was der Heider immer deppert dazu. Und solche Sachen. Und wobei?
Die Palatschinken.
Die Palatschinken.
Wie deine Palatschinken gehen, deine interessiert Palatschinken mich nämlich jetzt.
Ja, mit Nutella.
Na, das ist der Klassiker.
Naja, aber Zitronensaft.
Aha.
Mit frischem Zitronensaft, weil die Zitrone der Geilheit des Nutellas entgegenwirkt.
Echt?
Zu sauer.
Damit man dann nur eine braucht, statt fünf oder was?
Ich bin einer der wenigen, ich war wirklich als Kind, wenn wir bei Freunden waren, habe ich schon als Kind 10 Palatschinken gegessen. Mhm. Und wann dann, und wenn ich dann, es war bei Lingens, also von Peter Michael Lingens, auch befreundete Familie, und seine Kinder sind wie Geschwister für mich, bin dort mit 2 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal hingekommen. Und die Kathi, und meine Mutter, wenn die Kathi halt ihre Palatschinken, die hat halt 1,5 gegessen, und wenn es die halbe, die auch, hat die Mama gesagt, na, der Christoph isst das schon. Und die Kathi hat sich furchtbar aufgeregt, warum muss der Stoffi die Palatschinken, die ich nicht fertig ist, warum muss der die aufessen? Das war damals schon sehr zu kleines Wesen. Nein, das ist sehr lustig.
Palatschinken ist deine Leibspeise?
Palatschinken unter anderem, ich fresse ja alles, muss ich dazu sagen. Ich liebe zum Beispiel Kresti Knödel. Ich bin ja relativ viel herumgekommen, schon als Kind. Weil halt, ich bin im Café Klinik aufgewachsen, das ist, da hat eine Freundin meiner Mama gehört. Mhm. Das war gegenüber vom alten AKH. Mhm.
Ist das jetzt die Stiegelambulanz?
Nein, es geht in der Spitalgasse.
Aha, das okay. Ist jetzt, nicht im alten AKH drinnen im Hof?
Da nein, gegenüber, auf okay. Der Spitalgasse.
Ja.
Und das war das Café, aber dort waren alle Ärzte. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mir bei meiner Großmutter, bei einem Fußballmatch, weil wir haben einen Unparteiischen gespielt, das heißt, wenn eine ungerade Zahl ist, steht einer im Tor und wir spielen nur 3-3 auf ein Tor,
ja.
Wenn es halt 7 Leute sind. Und damit halt alle mitspielen können. Und damit es halt unfair ist. Und der wirft verkehrt aus.
Aha.
Und dann schaut halt jeder, dass er einen Kopfball macht, und ich bin halt auch aufgesprungen, aber da einer hinter mir hat sich verschätzt und ist gerade runtergekommen, wie ich aufgekopft bin, und hat mich sozusagen in den Hinterkopf gebissen.
Oh Gott.
Sehr lustig, also klingt sehr lustig, war damals eigentlich auch lustig. Ja, mir hat es weiter, er hat einen Zahn verloren, und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich Schwein, hat dem den Zahn ausgeschlagen. Was aber plötzlich ist, er der Trottel hat sich schlecht.
Naja.
Und dann saß ich dort in der Depression, aber war halt irgendwie ein bisschen betroppelt unterm Baum. Und ein Freund zu mir kommt und sagt, hörst geheim, du hast eine Platzwunde. Ich habe weinend bin ich nach Hause gelaufen, ich habe nicht gewusst, was eine Platzwunde ist.
Ach so, wirklich?
Und meine Großmutter hat Medizin studiert. Und hat halt aufgehört, wie die Kinder auf die Welt gekommen sind. Also meine Mutter. Und die hat dann die Mama, und es war üblicherweise so, die Mama hat im Café Klinik angerufen, und hat die Besitzerin gefragt und gesagt, Barbara, wer hat heute Dienst? Der Papa hat sich weggetan und wir sind jetzt auch gefahren. Also,
das war ja dann nicht weit.
Nein, 2 von 22.
Ach so, von 22, ja.
Und wir sind jetzt auch gefahren. Und bei dir bin ich im Kaffeehaus aufgewachsen. Und ich weiß, wenn ich nach der Schule, nach der Volksschule schon, wenn ich einen Hunger gehabt habe, bin ich bei der Barbara vorbeigefahren im Café. Also, ich gesagt, Barbara, ich habe Hunger. Sagt, weißt du, wie es geht, mach das.
Ah, okay, das heißt, da hast du schon und die Idee bekommen.
Dann habe ich Stockerl gekriegt,
ja.
Hab ich Stockerl gekriegt, und haben wir meine Kresten-Knödel selber machen
dürfen. Ah, die
Kresten-Knödel, ja. Und deshalb ist es so für mich mit der Barbara verbunden. Und ist bis heute auch noch so. Und vielleicht, es gibt auch noch den Traum, der irgendwann einmal hoffentlich Wirklichkeit wird.
Dein eigenes Kaffeehaus, gell?
So ist es.
Ja, das habe ich gelesen. In Wien.
Ja,
Wien.
Mit einer Bühne dabei. So 150 Leute.
Das wäre schön. Super.
Das wäre sehr nett, das wäre sehr lässig. Ich meine, ich bin ein bisschen im Wiggelwoggel, weil es müsste jemand machen. Sprich, meine Freundin müsste es machen. Die wollte das sofort, die macht es sofort. Lustig ist, früher war es noch so, dass die Fanny, da war noch nicht klar, was sie möchte, so in der Pubertät oder Anfang der Pubertät, hat sie gesagt, naja, Papa, sie wird Tierärztin, was ein Klassiker ist bei Mädels, immer wieder. Tierärztin, und dann hat sie gesagt, naja, Papa, und dann, wir müssen ja ein Kaffeehaus am Land machen mit einem Tierasyl.
Das ist auch, das gibt's noch nicht. Ja, das wäre, glaube ich, was ganz was Neues.
Ja, und ich weiß ganz genau, dass meine Freundin, dass die Vanessa das gerne macht. Die machen das alles mit und täte sich das alles an. Mhm. Und ja, nur das Problem ist, ich werde wahrscheinlich meinen Beruf nicht aufgeben wollen.
Aber du könntest ja dann dort auf der Bühne einfach, weißt
ja,
du?
Ja, das ist schon richtig. Ist aber schon ich möchte, ich habe mich ja vor 2 Jahren wieder zurückentwickelt. Bin noch kleiner geworden. Nein, ich habe vor 2 Jahren habe ich gesagt, ich möchte eigentlich jetzt wieder gern mehr Theater spielen, weil ich komme vom Theater. Mhm. Ich habe 20, 25 Jahre hauptsächlich Theater gespielt, dann habe ich gespielt im Kabarett Simpel und ab dann bist du Kabarettist, obwohl das ja auch wie ein Theater ist.
Ja,
das
ist ja
wie
ein Theater.
Und halt Fernsehen und so weiter. Und
was seit, gefällt dir besser, auf der Bühne oder Fernsehen?
Es ist wurscht, es sind ich habe das große Glück, dass es 3 bis 4 unterschiedliche Berufe sind. Mhm. Fernsehen, Film, sage ich jetzt einmal, drehen, ist ein eigener Beruf, weil da musst du dich selbst vorbereiten vorher. Mhm. Da redest du zwar, je nach Größe der Rolle, mit dem Regisseur vorher, aber da redest du, es ist alles wunderbar. Und bereitest dich vor und dann musst du halt, du hast zwar die Chance, dass du es immer öfter wiederholst, aber muss so da sein. Mhm. Und ich drehe seit 30 Jahren. 20 Jahre habe ich gewartet. Mhm. Und das ist so beim Drehen. Aber das ist wurscht, das ist stört ja keinen, das weiß man ja. Beim Theater ist das Schöne, dass man Rollen entwickeln kann auf der Probe. Ich habe, das klingt jetzt sehr komisch, aber ich liebe es, die Probenarbeit mit den Kollegen, wo man was entwickelt, wo man Rollen entwickelt, wo man schaut, vielleicht da ein Schmäh oder da und vielleicht einen Tick einbaut oder so irgendwas bei einer Figur. Und dass das Ganze einen Bogen bekommt, eine Dramaturgie dafür ist natürlich, der Regisseur ist nicht ganz unerheblich.
Mhm.
Und dann spürst. Natürlich ist es schön, das Ergebnis. Aber ich mag das, weil das ist das Schöne am Theater, dass du intensiv bist und das ist sehr abwechslungsreich.
Na, und du spürst auch sofort die Reaktion des Publikums.
Ja, natürlich.
Das ist ja auch was Schönes, glaube ich.
Und der dritte Beruf ist halt Solospielen. Mhm. Solo-Kabarett ist scheiße mir ab, ist übers Kreuz.
Wirklich?
Also beim ersten Mal.
Bist du da aufgeregt?
Natürlich. Und wenn das nicht so wäre, dann würde ich mir so gemacht. Dann ist mir wurscht.
Und bist du da bis zum Schluss aufgeregt? Oder nur die ersten Minuten,
nein,
bis die ersten Lacher sind?
Ja, ich gehe auf die Bühne. Ja. Es ist, wenn du im Simpel spielst, spielst du 210 Mal denselben Schmonzes. Mhm. Da kann es ab und an schon vorkommen, dass du runtergehst in den Keller und sagst, habe ich schon gesagt, dass ich heute nicht will? Ich will nicht. Und dann gehst raus, also bei mir ist es. Mhm. Die Leute lachen und ich weiß, da bin ich da.
Okay.
Das ist genau meins.
Ja.
Und dann gibt es auch noch eine Art, die auch mit dem Beruf in gewisser Weise zu tun hat. Das ist der Hund, der kaut nur.
Ja, ich schaue noch, wenn ich gerade ersticke, weil es ging so.
Nein,
der
hat
ja alles im Griff.
Nein, der putzt sich nur die Zähne.
Ja.
Und das ist eben so wie jetzt meine Sendung, oder nicht meine Sendung, ich habe mit einer Kollegin eine Sendung auf W24, die wird jetzt dann im April oder was rauskommen, oder Ende März, ich weiß nicht. Und da gehen wir durch Wien, durch die Kretzeln. Und da blädeln wir mit den Leuten und reden mit den Leuten. Und
machst du da das Drehbuch oder gibt's das?
Nein,
oder
gibt
machst
kein,
du das nach
es, nein, es gibt kein Drehbuch, wir haben nur die Stationen.
Okay.
Und wir haben uns überlegt vorher, welche Fragen wir stellen. Und dann, und dann wird einfach drauf losblädelt. Ja. Und auch miteinander, und ich verstehe mich.
Das ist ja super, wenn es spontan ist,
ja,
wirkt es ja auch so authentisch.
Ja, und lustig, das ist halt auch ein Aspekt des Berufes.
Ja.
Oder moderieren. Mhm. Ich bin jetzt nicht der seriöseste Moderator einer. Aber es ist trotzdem lustig. Ich sag auch meistens, wenn ich moderiere, sage ich, naja, Sie werden sich jetzt wundern, Sie glaubt, Sie haben diese seriöse Veranstaltung, was macht der Felbel? Sage ich, ja, das habe ich die Veranstalter auch gefragt, aber sie haben gesagt, sie lassen es drauf ankommen. Und ich habe einmal moderiert den Wiener Weinpreis.
Aha.
2000.
Weil 2012, du selbst auch weinaffin bist, oder?
Nein, weil, gar nicht. Weil der Hyper gesagt hat, ja, das passt, wenn es der Film macht, oder ich weiß nicht. Weil sie halt irgendeinen Moderator braucht haben. Und die einzige Vorgabe vom Herrn Bürgermeister war, schnell. Na, weil es sind 12 Kategorien und das ist halt sehr,
ja.
Und da erzählen sie halt immer, wonach der Wein schmeckt.
Ja,
und
ja.
Was? Ist er gut oder schlecht? Nicht, aber noch Nuss, wer braucht das? Noch Bananen. Ich weiß es. Ich habe es ja auch in einer.
Hast du das ja gelernt?
Sogar, ja, das war ja auch. Getränkekunde war natürlich auch ein Thema. Ja. Aber da bin ich deshalb, glaube ich, hat sich meine Kreativität auch verlagert vom Kochen zur Schauspiel. Abgesehen davon, dass in der Volksschule habe ich schon gesagt, ich will Schauspieler. Mhm. Nein, ich habe gesagt, ich will Hans Moser werden.
Hast du den schon mal gespielt, den Hans Moser? Ich glaube, den könntest du spielen von der Art. Du kannst ja auch gut so Stimmen.
Ja, das ist nicht so mein primäres Betätigungsfeld, aber den Hans Moser kann jeder.
Wirklich?
Also, der kann jeder
Kasper. Kannst du mal eine Kostprobe?
Geh, lass es spielen, lass mich. Ich weiß es nicht. Da liegt der Hund. Ein kleiner schwarzer Hund, best auf einem Zimmer. Über den Zimmer herum. Süß ist er. So, und das kann
das ist ja wirklich großartig.
Nein, das kann jeder.
Ich nicht.
Naja, bist du kein Kasperl.
Nein,
schon, aber.
Nein, bin ich nicht.
Naja,
nicht wie du.
Nein, aber vier Buben.
Da muss man
sich auch manchmal zum Kasperl machen.
Ja, auf jeden Fall.
Respektive die Buben machen. Ja, aber die Kinder sind das Lustigste, was ich jemals gemacht habe.
Wirklich?
Alles, was ich mache, ist Reproduktion.
Was du gemacht hast, das ist schön, ja.
Alles, was ich mache, ist Reproduktion.
Ja, ist gut.
Meine Kinder sind wirklich lustig.
Ja, du hast ja 4 an der Zahl.
Mhm.
Ja, Wahnsinn. Warte, bevor wir auf das Thema Kinder kommen, möchte ich noch nachhaken. Was ist denn jetzt tatsächlich dein Liebstes? Ist es der Film? Ist es das Fernsehen?
Es gibt kein Liebstes.
Hast du kein Liebstes, wo du
sagst,
das Kabarett ist das, wo ich am meisten, weil da bin ich ganz alleine?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich liebe es, Komödien zu spielen. Ich liebe es. Interessant wäre es einmal, und das wäre eine Aufgabe, eine ernste Rolle zu spielen.
Mhm.
Auch im Film. Ich meine, ich habe bei ein paar Sachen, habe ich was ernst, beim Kommissar Rex zum Beispiel habe ich gespielt, einen Analphabeten, der ob der Tatsache, dass er Angst hat, dass es rauskommt und er entdeckt wird, dass er Analphabet ist, sehr cholerisch und aufbrausend war.
Mhm.
Und das war sehr schön. Das hat mir sehr getaugt. Und dann habe ich auch mit dem Götz Kaufmann bei Dolce Vita, mit dem französischen Koch, haben wir auch einige Szenen gehabt, die wirklich sehr unüblich waren für den kleinen Glatzenschlumpf. Und deshalb, nein, aber das ist einmal, wäre auch was Schönes. Und wenn ich jetzt, Filmanfragen bekäme, wäre es schön, oder Serienanfragen, wäre es sehr schön, wenn es normale Menschen wird, dass ich plädeln kann, weiß ich jeder.
Das war mal eine andere Rolle.
Und dass ich lustig sein kann, weiß ich jeder.
Ja. Was ist denn ein Hoppala, was dir passiert ist im Film oder auf der Bühne? Irgendwas, wo du dich jetzt noch zurückerinnerst, wo du dir denkst,
hoppala, es ist, wenn du spielst, das Problem ist, wenn du spielst 210 Vorstellungen im Simpel.
Mhm.
Üblicherweise ist es so, dass bei der letzten Vorstellung, bei der Dernière, wie man schon so sagt, ist es so, dass man sich irgendwas einfallen lässt.
Dass man sich gegenseitig lässt. Streiche spielt, das weiß ich von meiner Freundin, stimmt.
Aber das Problem ist, beim Simpel, wenn du 210 Mal denselben Schmonzes spielst, ist schon alles passiert.
Ach so, verstehe.
Ich habe schon bei der Premiere im Simpel Sachen anders gemacht.
Okay.
Also ausgemacht worden.
Aber gab es irgendwas,
was... Weil man schon bei der Premierefahrt war.
Also, von vielen Proben.
Nein, weil wir umgestellt haben. Weil das Problem beim Simpel ist, du hast 20 Nummern.
Mhm.
Und dann bei den Einspielvorstellungen hast du 10 Einspielvorstellungen. Mhm. Dann stellst du um, wie es besser ist. Man sagt, hörst, das geht sich da nicht aus mit dem Umzug für die nächste Szene, obwohl man natürlich schon gewöhnt ist, dass man innerhalb von 4,5 Sekunden komplett anders angezogen ist.
Mhm.
Und das ist der meistgehörte Satz im Simpel, das geht sie nie aus, das geht sie immer aus. Und dann kommt eine Nummer nicht so gut an und dann wird das gestrichen oder dann schmeißt das aus und solche Sachen.
Ja, ja, ja.
Und deshalb, daher, so meine ich, ist man schon fad gewesen.
Aber so ein Steher, wo du nicht weiter gewusst hast, bei einem Kabarett oder keine Ahnung, das wo du hingefallen bist.
Aber das ist ja nichts Besonderes. Das stört mir
nicht. Wo du selber lachen hast, müssen immer
auch. Ja, das ist auch wurscht. Das stört mir auch nicht. Das finde ich, ich lache ja, das Schlimme ist, erstens bin ich ja Lachwurzen. Und zweitens, ich liebe es, ich habe es mit Nirvana geliebt zu spielen. Mhm. Oder der Einzige, den ich als Freund bezeichnen würde, als Schauspieler, weil wir uns auch privat treffen und anrufen, ist, abgesehen vom Gerald Pichowitz, auch der Roman Frankl, mit dem ich sehr viel gespielt habe im Simpel und so weiter, aber der Gerald Pichowitz ist halt wirklich einer meiner längsten Freunde in der Branche. Nicht, weil man eifersüchtig ist aufeinander üblicherweise, sondern weil das, was den Beruf so abwechslungsreich macht, wie zum Beispiel, dass du eben da drehst an dem Tag, am nächsten Tag hast Probe, dann hast vielleicht einen Werbedreh und nimmst auf einen Werbespot, dann probst wieder, dann spielst du das Soloprogramm und also das ist so abwechslungsreich.
Ja, ja, ja.
Und deshalb ist es schwer, Freundschaften zu pflegen, weil du bist am Theater, weil du spielst bei jeder Theaterproduktion immer spürst.
Na, jeder muss ja auch selber schauen, wo er bleibt.
Natürlich, aber es ist so, du spürst eine Produktion, eine Theaterproduktion vom Anfang der Proben bis zur letzten Vorstellung, bist du sehr intensiv zusammen. Das heißt, du probst 4 bis 5 Wochen, 6 Wochen, je nachdem.
Ja, ja, ja.
Da siehst du dich jeden Tag.
Ja.
Von in der Früh bis zum Mittag oder am frühen Nachmittag.
Dann reicht es quasi danach.
Das ist so intensiv.
Eng, ja, ja.
Und das ist so schön und das macht so eine große Freude. Und dann spürst, dann ist man liebt einander und es ist großartig und man hat super Spaß und Dings. Und dann
gehst du
in die nächste Produktion.
Ja, klar. Und dann hat man wieder dieses Enge mit anderen.
Deshalb ist es schwer. Aber das macht es auch so abwechslungsreich.
Ja, ja, ja.
Und das ist auch das, was mir so irrsinnig viel Spaß macht an dem Beruf.
Jetzt habe ich eine Frage, das ist mir eingefallen, weil wir gerade geredet haben, über das man mal auf der Bühne selber lachen muss und so weiter. Ist es so, ich war schon oft im Kabarett, ich gehe gerne in ein Kabarett, und oft sind dann so Situationen, wo man das Gefühl hat, der Kabarettist hängt jetzt wirklich, macht jetzt überhaupt der Nirvana, der macht dann so einen Schmäh drüber, weil er einen Hänger hat, oder er sagt dann auch, hoppala, es war nicht so gedacht, oder wie auch immer. Ist das dann manchmal tatsächlich auch ein hoppala, oder ist es...
Es kann auch inszeniert auch sein.
Inszeniert.
Es kann auch inszeniert sein. Also zum Beispiel, sage ich jetzt... man mutmaßt, oder man weiß es, dass zum Beispiel bei Maxi Böhm in den Kammerspielen, oder sagen wir so, ich glaube, und so ist es zumindest bei manchen Produktionen oder bei denen ich war, wenn sich was ergibt auf der Bühne, und was weiß ich, dann ein Hänger oder sonst irgendwas, und man rettet sich lustig drüber, dann baut man es ein beim nächsten Mal.
Ah, okay.
Das kann schon sein. Das ist, was passiert ist.
Ja, ja.
Wie zum Beispiel, wir haben im Simpler Nummer gehabt, Hotel Obersalzberg. Da haben alle ausgeschaut wie der Hitler.
Oha.
Der Nirvana ist als Gast gekommen und ausgeschaut wie der Hitler.
Ja.
Ich als Liftboy oder als Page, aber ausgeschaut wie der Hitler. Der Rezeptionist ausschaut wie der Hitler. Der Manager ausgeschaut wie der Hitler. Und der Nirvana hat sich halt so beschwert immer. Und weil irgendwas war. Und da ist es dann schon so, dass irgendwann einmal ist es darum gegangen, wer als Erster im Board verliert. Weil wir den natürlich gepickt haben.
Ja,
ne? Und vom Lachen. Und dann ist es schon manchmal so gewesen, dass, weil sich das halt so etabliert hat, dass manchmal hat der Nirvana gesagt, normalerweise hat er zu sagen, da habe ich zu meiner Frau gesagt, Eva, habe ich gesagt, Eva, wenn du ein Schäferhund wärst, ich würde dich heiraten. Und irgendwann war, und dann war er im Fahrtwort, hat er gesagt, da habe ich zu meiner Frau gesagt, Eva, habe ich gesagt, Eva, ich muss Lolo. Und dann natürlich stehst du auf der Bühne und dann lachst. Das ist einfach mal.
Ja.
Und das ist jetzt. Und manchmal ist es dann schon so, dass ich mich umgedreht habe und dann nur mit den Schultern gewippt habe.
Ich wollte gerade sagen, wenn du so Lachwurzen bist, bei mir ist das so, wenn ich einmal loslache, ich kann ihn nicht mehr.
Ich habe einen Freund, der Roman Frankl, der wirklich auch ein sehr guter, der ist auch ein guter Freund, als Schauspieler, also zwei sind. Mhm. Und der verzieht keine Miene, aber dem rinnen so die Tränen runter.
Aber was ist, wenn man nicht mehr zum Lachen aufhören kann?
Ja, dann ist so. Was soll ich machen?
Ja, aber es ist ja ein Leib,
das
lustig.
Nein, aber das Problem ist, das Gute ist ja daran, dass wenn man aufhört zu lachen, also wenn man versucht, es zu unterdrücken, wird es schlimmer.
Nicht. Ja, ja, das geht nicht.
Deswegen lache ich hemmungslos aus.
Ja, muss ich.
Und ich habe auch kein Problem.
Das ist manchmal, fürs Publikum
und,
auch lustig.
Ja, und manchmal provoziere ich es. Und das ist auch das Nette, muss ich dazu sagen, beim Gerald im Gloria Theater zu spielen, weil, was ich so in den letzten 2 Jahren jetzt auch zu einem Stammhaus sozusagen, weil der Gerald ja der Freund von mir ist, dann hat er jetzt die Herzoperation gehabt, vor dem ersten Lockdown, 2 Tage vorher, und ich habe ihm damals schon gesagt, sag ich, wenn was ist, ruf mich an, ich springe ein für alles. Oder ich spiele für die, Alter, du musst auf dich schauen. Und auch jetzt habe ich ihm dann gesagt, nach dem letzten Herbst, da durften wir ja 2 Monate lang spielen. Und da habe ich auch gespielt, also da, nicht für ihn, da war es schon so angesetzt. Da haben wir lustigerweise Dinner for One gespielt. Was halt schon, das ist auch eine solch, das ist so eine Rolle, wo du dir denkst, das darf ich gerne einmal spielen. Und es ist sehr leer. Und ich habe ja jetzt auf ORF3 auch diese Sendung Dinner für zwei am Donnerstag. Und das ist natürlich, das ist schon, das Theaterstück haben wir dann schon angesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass ich das schon im Frühjahr gedreht oder im Sommer voriges Jahr gedreht habe. Und jetzt haben wir weiter produziert und das so Masseldorf. Ich habe ein bisschen was zum Arbeiten und das geht. Aber
Dank,
aber ich bin ja sowieso, ich kann mir nicht meine Stimmung von einer Pandemie aufoktroyieren lassen.
Das nicht, aber dass es für viele schon hart ist.
Natürlich ist es hart und ist, ja, aber
nicht was. Zu reden, ja.
Aber Motschkan bringt auch nichts.
Nein, man muss halt da wirklich schauen, wie man da durchkommen, ja.
Ja, und das, ja. Es geht es, und am meisten leid, auch wenn natürlich alle, die in meiner Branche sind, leiden wie die Hunde teilweise, natürlich auch nicht unberechtigt, ob Musik oder Theater, Oper, egal was, auch Hochkultur, Oper. Nur die sind halt subventioniert, wir nicht. Also sowohl Kabarettist bist nicht so nicht subventioniert wirklich, und der Gerhard ist auch nicht subventioniert. Also so, dass ich was davon habe.
Ja,
ne? Also aber...
Bist du gut durchgekommen, dennoch?
Ich habe einen Kredit aufgenommen, einen Überbrückungskredit, der ist aber auch schon lang weg. Aber irgendwie geht es immer.
Ja.
Ich kann mich nicht um alles kümmern.
Dein Erfolg, ich meine, jetzt schauen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Kaiserin Plus war ja ein Wahnsinnserfolg damals.
Ja, aber das war ja nicht mein Verdienst.
Nein, das nicht,
aber das Schöne.
Hat ja jeder profitiert daraus.
Ja, aber das Schöne, was war beim Kaiserin Plus, ich durfte dank dem Otto Boris Dvorak, der Produktionsleiter war, und dank dem Reinhard Schwabenitzki, der der Regisseur war, weil die haben mich gesagt, die haben sich eigentlich angeschaut, die Claudia Androsch im Ateliertheater, in einem Kölner Theater in Wien. Und da habe ich zufälligerweise mit ihr Kishon gespielt. Und sie hat nachher gesagt, geh mit. Sag ich, ich kann nicht mitgehen, entschuldige, die haben sie, wenn die sind sie gekommen. Nein, wir kennen jetzt das Interkont, der wohnt im Interkont, der Schwabel. Und geh
super,
mit.
Ja,
und dann bin ich mitgegangen und dann hat der Boris Dvorak gesagt, wir finden schon was für dich. Und das habe ich irrsinnig entzückend gefunden, weil ich war frisch geflacht.
Ja.
Und es war auch so, ich durfte, das war das große Vorteil, ich durfte durch diese Nebenrolle, durch diese kleine Rolle, durfte ich in das Fernsehen hineinschnuppern und
hineinwachsen,
hab's, und er hat es mich gelehrt. Die beide, auch der Schwabenitzki, der wahnsinnig lieb war, der zum Beispiel einmal gesagt, weil ich habe immer die Leberkasse immer gehabt, ne? Aber ich habe immer Pferdeleberkasse gesagt, Giga ist viel besser. Natürlich.
Naja.
Weil, schau, ich sag's dir. Erstens einmal ist es viel würziger und zweitens einmal ist es weniger Fett. Mhm. Weil halt das Pferd nicht so viel Fett hat.
Sollte wie die Sau. Sollte man es ernährungsphysiologisch empfehlen eigentlich. Gell?
Finde ich auch, ja. Mit einem Krähen.
Nein, ja, weißt du, warum? So viel Stoff.
Nein, weil der Krähen, die hat bei der Verdauung hilft.
Ja. Dann bleibt es nicht so lange im Magen.
Nein, man muss halt öfter kauen. Nein, aber geschmacklich ist ein Pferdeleberkäse viel besser. Und wenn sie halt sagt, naja, aber das Pferdl, sag ich, die nehmen ja kein Fohlen, die nehmen ja eher einen alten Trottel. Also ich meine, entschuldige.
Na, ja.
Außerdem Pferd, ich finde, egal. Das ist, und auf jeden Fall, sagt der Schwabinitzki zu mir, so, ohne dass er irgendwem was sagt, sagt der Schwabinitzki zu mir, weißt du was, wenn du das machst nach der Szene, gehst ins Gebüsch, gehst ins Gebüsch und dann haust du dort auf die Goschen. Und dann springst du wieder auf, schaust die um und gehst weiter.
Aha.
Okay, das habe ich gemacht. Und der Rainer dann sagt, danke, und alles ganze Team hat angefangen zu lachen. Das ist natürlich gar nicht, wo er gesagt hat.
Und also, das war so herrlich.
Das war super entzückend und irrsinnig liebenswürdig und wirklich, er hat mich eingeführt sozusagen in das. Und das war schon sehr positiv. Und in den 90er Jahren habe ich ja wirklich viel gedreht, bis Anfang 2000er. Und dann plötzlich ist es abgerissen. Man weiß nicht warum. Am Anfang habe ich mich nur gefragt, ja, aber warum? Das kann ich, wenn man, warum ruft man kann. Zuerst habe ich mir ein bisschen geärgert, gebe zu, war auch ein bisschen beleidigt. Allerdings, dann habe ich mir gedacht, hörst, sei nicht so arrogant, du Trottel. Du weißt wenigstens schon, wie es ist. Jetzt sind halt andere da.
Man wird dann vielleicht ein bisschen unverschämt, weil man weiter kommt.
Sei nicht so unverschämt. Mhm. Ja, genau das ist es. Und sei nicht so arrogant. Du weißt ja schon, wie es ist.
Na, und hast du mit die Solo-Programme und Kabarett begonnen? War das dann so der
Nein, Grund? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe dann habe ich mit Roman ein Tourprogramm gehabt, dann habe ich mit dem Gerald gespielt, der Gescheite und der Blöde, dann habe ich im Simple gespielt, jahrelang. Jahrelang im Simple gespielt, dann habe ich Dancing Stars gemacht, 2009, bin in der ersten Runde rausgekommen.
Wie ist das dann, wenn man der Erste gehen muss?
Du ärgerst dich natürlich, aber ich kann mich nicht bei einem Spiel mitmachen, mit Anwohnern, das Regeln gibt. Und ich hab zu der Zeit im Simple gespielt. Ich habe am Freitag immer frei bekommen. Hätte frei bekommen.
Okay, ah, ja.
Und nein, es war...
Na, die waren froh, dass du wieder zurückkommen
bist. Ja, es ist Afrika, man wusste. Ja. Ist ja. Und dann im Herbst drauf habe ich mein erstes Soloprogramm gemacht. Also seit jetzt knapp über, was haben wir jetzt, 21? 22 Jahre, nein, 12 Jahre.
Bist du im Kabarett?
Spiele ich Solo-Kabarett. Und aber parallel dazu immer wieder mit Theater. Und in den letzten Jahren habe ich auch immer wieder gesagt, ich würde gerne mehr Theater spielen. Und jetzt spiele ich im Sommertheater und parallel dazu Kabarett.
Deine Wünsche werden erhört, schau. Ist ja super.
Naja, ich habe ja Gott sei Dank an Haverei, ich habe den Gerhard gefragt und habe gesagt, du Alter,
super,
ich darf wieder gern mehr Theater spielen. Sagt er, ja, spielst bei mir.
Ja. Na, ist es so, schau, jetzt hast du eigentlich Geismann Plus, war so der Anfang und dann hast Deutsche Vita und
Nein,
andere.
Weißt du, was der Anfang war? Der Watzmann.
Ich wollte gerade sagen, der
das
Watzmann.
Das war vor Geismann Plus.
Genau, der Watzmann.
1991 war der Watzmann.
Jetzt
den spiele ich seit über 30 Jahren.
Immer noch gibt es.
Wir hätten ihn voriges Jahr gespielt.
Ja.
So Gott will und wie heißt der? Trottelbierbrauer, der mexikanische, der Corona. Corona.
Spielst du da abwechselnd den Knecht und den Burm?
Immer noch. Das kann ich noch spielen, weil die Geiltalerin ist der Klaus Eberhardinger und der ist über 70. Das geht ja, da kann der Bur über 50 sein. Und der Josie ist halt auch heuer sein. Was hat der Josie? Weiß gar nicht, wie alt der geworden ist.
Ja, weiß ich auch nicht.
Na, warte mal, der Josi ist älter, der Wolfgang ist ja der Jüngste. Der Wolfgang hat jetzt am Wochenende Geburtstag. Muss ich nicht, ich weiß gar nicht, wie alt. Aber auf jeden Fall, aber der Wolfgang ist knapp unter 70, also die sind beide knapp unter 70. 69, 70, 65, 68, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der Klaus ist der Älteste. Und wenn die spielen können,
kannst du auch noch.
Kann ich auch noch einen Buben spielen.
Auf jeden Fall.
Nein, und ich habe gesagt, nein, und wenn sie mir einen Rollstuhl aussieht. Aber es gibt keinen Menschen auf Gottes weiter Flur, zu dem ich so oft Foder gesagt habe, wie zum Bronkbetz.
Du, Du, wenn man jetzt, wollte ich gerade vorhin noch fragen, wenn man doch eine Fernsehkarriere hingelegt hat mit interessanten Serien, die ja auch Erfolg hatten in Österreich, Dolce Vita und Co., Kaiser mit Blues, hat man sowieso, ist ja keine Serie, aber war eine erfolgsgekrönte Theateraufführung. Kann man, ich bin jetzt naiv, ich kenne mich ja wirklich in dieser Szenerie überhaupt nicht aus. Das ist nicht so, dass man da so lukrativ da daher Geld bekommt.
Naja, nein, schau, nein, nein.
Das ist schon so, dass jetzt in dieser Zeit der Pandemie ein Schauspieler, der wirklich auch viel zu tun hatte, trotzdem
hat
nicht
auch
so,
nichts zu tun.
Nichts zu tun, aber nicht so viel
nein,
auf die Seite.
Nein, nein, du kannst nicht so viel auf die
Seite. Geht gar
weil
nicht.
Weil sowohl beim Theater als auch beim, also beim Kabarett ist es ja so, so wie bei jeder Theaterproduktion. Mhm. Du finanzierst vor und schaust, dass du über die Einspielergebnisse deine
aber
Produktion
du selber
wieder reinkommst.
Vorfinanzieren?
Immer.
Bei deiner eigenen Kabarett?
Bei allen Kabarettprogrammen.
Aber was ist da das, was man da vorfinanzieren
ich muss? Ich muss, wenn ich es nicht selber schreibe, muss ich einen Autor
schreiben. Ach so, okay. Ja,
muss ich Autor, muss ich, ja, aber ich habe immer Mitautoren.
Ja, ja.
Dann muss die Produktion, was ich brauche für den... für Bühnenbild, Kostüm, Requisiten, Headset.
Ja.
Ich habe auch früher die ganze Tonanlage gehabt.
Ja.
Lichtanlage.
Ja.
Habe ich alles gehabt für Solo-Kabarett. Und die Regisseuren muss ich auch zahlen.
Mhm.
Muss ich alles finanzieren.
Ist das oft, ich muss jetzt gleich einhaken, ist das oft so, dass Kabarettisten einen Autor haben, der schreibt?
Ja. Viele haben Mitautoren. Ja. Na sicher.
Also ich habe das gedacht, dass die meisten selber schreiben.
Das wäre gut. Ich meine, ich muss dazu sagen, beim letzten Programm, ich schreibe immer wieder mit.
Ja.
Und beim letzten Programm habe ich relativ viel mitgeschrieben.
Mhm.
Und allerdings ist mein Anspruch oder so, weil ich mir denke, vielleicht halt mein Schmäh nicht zwei Stunden.
Aber ist das so ein Ghostwriter? Kann man das sagen? Kennt man die Autoren eigentlich namentlich?
Ja,
weil der Josie Prokopetz ist, glaube ich, auch ein, oder?
Ja. Der Josie hat sehr viel, also jetzt nicht für mich geschrieben, aber der Josie hat sehr viel Werbetexte zum Beispiel gemacht. Also jetzt unabhängig davon.
Ja, ja.
Abgesehen davon, dass er viele, viele Lieder von Wolfgang die Texte gemacht hat.
Ja, ja, das weiß ich, ja.
Mhm. Und der Josie schreibt natürlich selber, das ist schon richtig.
Mhm.
Aber manchmal schreibt er, glaub, weiß ich nicht, vielleicht begebe ich mich da auf dünnes Eis. Nein, aber mit dem Fritzl Schindelegger verträgt er sich sehr gut.
Mhm.
Und wenn ich zum Beispiel ein Kabarettprogramm gemacht habe mit dem Reinhard Novak, hat das teilweise der Fritzl Schindelegger geschrieben und so weiter. Also da haben wir mehrere Autoren gehabt. Bei mir habe ich, beim letzten Programm hat der Stefan Haider, auch ein Kollege, Kabarettist, das Programm mit mir geschrieben.
Und die Midlife-Pause.
Meno-Crisis.
Ja.
Da hat der Roman Frankl, ein Freund von mir, eben auch mitgeschrieben, weil es gibt wenige, die mich so gut kennen wie der Roman.
Mhm.
Und es ist, ich mache es dann immer so, wenn es mit meiner Regisseurin wird dann eine Dramaturgie und die ist diesbezüglich, die Mari und die Mali ist diesbezüglich großartig, die ist da dramaturgisch auch sehr bewandert und der ist auch wurscht, ob das der Fehlbild ist oder nicht. Wenn du den Text nicht lernst, deppert er dann lernen Text.
Okay.
Nein, also das ist auch streng genug zu mir.
Ja.
Was ich ich habe sie mir selbst ausgesucht. Weil ich ob meiner Neigung zur Faulheit brauche ich jemanden, der das dem entgegenwirkt.
Ja,
naja, das ist sicher. Und die schaut dann und sagt, na, vielleicht, und spricht auch mit den Autoren und sagt, na, glaubst du nicht, dass man dann da was in der Richtung vielleicht fällt und fällt dann da was ein? Oder dann schreiben wir es zusammen und dann gibt es eine Fassung und dann schau ich, ne, das ist aber zu lang oder Dings und das, nein, das taugt man nicht oder das tut man dann aus. Und das ist halt ein Prozess, der sich, sagen wir mal, über ein halbes, dreiviertel Jahr hinzieht. Bis das Programm fertig ist. Bis das Programm fertig ist und dann gehe ich zu ausgewählten Freunden.
Mhm. Dort spielst du es vor?
Nein.
Nein.
Ich lese es ihnen
vor.
Ah,
okay. Okay.
Ich lese es ihnen vor und wenn ihnen was einfällt währenddessen, dann schreibe ich es dazu. Weil ich ein abwechslungsreiches Programm haben möchte.
Mhm.
Ich könnte zum Beispiel auch kein Programm machen. Ich bin ein altmodischer Mensch. Deswegen heißt es bei mir Konferenz und nicht Stand-up. Weil ich bin aber lange nur im Simpel gespielt. Und ich liebe es, Konferenz, also wenn ich Geschichten erzähle, so. Aber ich spiele halt auch sehr gern Figuren. Und ich habe Szenen auch gerne drinnen. Und das ist halt eine Kombination.
Also das Schauspielerische passt einfach wahnsinnig gerne.
Und das, diese Kombination. Ja, ja. Also ich würde mir jetzt nicht nur 2 Stunden auf der Bühne stehen und dann was erzählen. Es sind meine Programme auch immer von Anfang bis Ende durchkomponiert. Also es ist durch, also wirklich nahezu.
Ein richtiger Drehplan, einfach wie ein Theaterstück.
Wie ein Theaterstück, genau, ja, so ist es. Allerdings ist es schon so, dass wenn mir was einfällt während dem Spielen, weil ich, wenn ich da Euphorie anheimfalle und weil halt es gerade selber lustig kommt mit mir und es fällt mir was ein, dann fällt mir was ein. Und dann sage ich das. Und wenn es, nein, aber nicht ohne, das merkt keiner. Das weiß auch niemand. Und ohne, dass es jetzt irgendwas, also wenn was ist und es kommt an, ja, dann. Dann frage ich auch manchmal den Dennis, meinen Techniker, der mittlerweile auch ein sehr guter Freund geworden ist. Ich sage, was habe ich da gesagt? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da gesagt? Und dann sagt er, ja, das ist der. Also, ja, genau, ja, ja. Das probieren wir nächstes Mal wieder. Und wenn es gut ist, dann bleibt es drinnen. Und manchmal ist es, wenn was unten passiert oder was weiß ich, da habe ich gespielt in. Erzähle ich immer gerne die Anekdote, da habe ich gespielt in Völkermarkt. In Kärnten. Und das leitet das Handy. Und da hat man halt jeder so seine.
Aber Standards. Es hat wirklich Leute.
Im Publikum, ja.
Also im Publikum. Im Publikum. Nicht deines.
Nein. Also ich habe schon Bosch, aber so deppert bin ich. Obwohl, das ist mir auch schon passiert.
Eben.
Da habe ich hinter der. Ja, aber da lag es hinter der Bühne, weil ich spüre nicht mein echtes Handy auf der Bühne.
Na,
ja,
aber manche bauen das ein und dann.
Ja, aber dann kommt es von hinten, laut Papa das Telefon läutet, abheben.
Wirklich?
Naja, das geht nicht, das, um Gottes Willen. Aber weil ich habe immer Spielhandy, also nicht mein echtes.
Ja.
Und dann läutet im Publikum das Handy und dann hat jeder so seine Standardsprüche oder jeder hat irgendwas, was er sich da vorbereitet. Und das habe ich halt dann gemacht und dann habe ich das gemacht und dann spiele weiter. Und 5 Minuten später läutet es wieder. Und ich sage, nee, Frau, meistens ist es der rote Knopf, dass man draufdrückt. Oder man muss schirmen. Und sie sagt, nein, das tut mir leid, aber das ist meine Erinnerung, ich muss meine Tabletten nehmen. Sag ich, um Gottes Willen, gnä Frau, soll ich noch Wasser holen? Und ich hole Ihnen, bleiben Sie jetzt, machen Sie keinen, ich hole Ihnen, brauchen Sie Wasser? Nein, ich habe alles da. Sag ich, nehmen Sie das Wort, ich warte, bis Sie es genommen haben. Bitte, wir wollen nicht, dass Sie unterbrechen. So irgendwas. Und dann habe ich, weiß nicht warum, habe ich 20 Minuten was ganz anderes erzählt.
Aha, okay. Naja, das ist eh super für die Leute. Das
haben sie auch nicht gewusst.
Ja.
Habe ich erzählt, weil mein Stiefvater in Kärnten ein Haus hatte, 28 Jahre lang. Und dass ich dort, und was weiß ich, wo da war. Und
heißt, kannst du alle Dialekte von Österreich, weil ich mein Kärntnerisch hast du jetzt tadellos rüber.
Naja, ich habe meine jüngsten
Super, wäre Vorarlbergerisch.
Nein, das ist einer der schwersten, das kann ich nicht.
Tirolerisch?
Ja, das ist aber ganz einfach, sicherlich. Das kann ja nicht so schwer sein. Nein, also, Oberösterreichisch kann ich komischerweise auch nicht, weil das ist immer noch gut. Obwohl meine Freundin aus Oberösterreich ist.
Aber die arg finde ich teilweise, also arg darf man jetzt nicht sagen, aber die Steirer können schon ganz schön bellen. Gell?
So, ja, sag ich, sag mal, schau. Na, Fall. Schau mal, schau. Das geht ja nicht, sag mal. Nein, aber das kann der Gerhard großartig, weil der Gerhard ist aufgewachsen in der Steirer. Ja, aber der bellen ja alle so. Aber das ist halt auch, da merkst du, vor allem, es reicht meine dialektischen Fähigkeiten, sagen wir mal so, reichen für Wiener Verhältnisse. Für einen Wiener klingt es tirolerisch. Aber bei Tiroler war es es von Anfang an.
Aber so richtig wienerisch, so einen richtigen Wiener Dialekt hast du auch nicht, oder?
Aber ja, das kann ich auch.
Oh ja.
Ja, das ist ja überhaupt kein Problem.
Das geht die Stimme ganz
kann
anders.
Kann ich ja gar nicht mehr sagen. Nein, das geht schon. Oder nichts, passt schon.
Du, wenn du da im deutschen Fernsehen vielleicht manchmal durchzappst, ja, da gibt es ja jetzt sehr viele Comedians, da gibt es bei uns auch immer mehr werden.
Ja, aber Comedians aber, ist ja, es ist
eine andere Art. Aber es geht so, sagen wir mal so, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man auf der Bühne steht und man will die Leute unterhalten. Ja, und da gibt es den
Look. Was anderes möchte ich
oder
auch.
Oder da gibt es die Kebekus, kennst du die zufällig?
Ja, ja, also aber nicht persönlich, aber ja.
Nein, schon, aber wie findest du die? Also wie siehst
ja,
du das?
Ja, ich finde es großartig. Ich finde es, jeder, es gibt überhaupt keine Wertigkeit. Jeder hat, ich kann nur sagen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Mhm. Es gibt überhaupt keine Wertigkeit. Jeder hat seine Berechtigung, auch wenn es mir überhaupt
aber
nicht gefallen soll.
Aber was gefällt dir überhaupt nicht zum Beispiel?
Ich finde zum Beispiel, ich tue mir schwer mit Mario Barth.
Aha.
Weil der Mario Barth für meine Verhältnisse, wenn einer eine halbe Stunde vorher lacht, bevor er den Point erzählt, damit jeder Trottel in der letzten Ecke
ja.
weiß, jetzt kommt die Point,
ja.
Dann ist mir das zu wenig. Aber das ist keine Wertigkeit,
ja.
muss man sagen.
Aber wenn es da, ich finde auch, hat find zwei auch, Stadien vollgespielt.
Ja, das,
oder mehr.
Ja, aber so der Roland da.
Und ja.
Nein, aber das ist ja auch, wie gesagt, das würde ich nicht wollen.
Mhm.
Ich würde nie im Stadion spielen.
Nein.
Ich weiß, dass es auch ein kommerzieller Erfolg ist.
Mhm.
Mag durchaus sein, vielleicht ist es auch nur eine Prestigesache.
Mhm.
Ich glaube, dass es eine Prestigesache ist. Ich habe im Stadion ausgeführt. Sei ihm von Herzen gegönnt.
Mhm.
Großartig. Die Marie ganz tief reingeschoben. Mhm. Es ist mir wirklich wurscht. Da fehlt mir jede Eitelkeit und jeder Neid. Ganz im Gegenteil. Jeder soll, wenn ich bei Ihnen ein Kabarettprogramm sitze und ich schaue mir gern Kollegen an, weil es mich interessiert, wirklich, weil ich auch liebend gerne ins Theater gehe, auch ins Kabarett. Und wenn einer ein super Wuchtel hat, lach ich am meisten, weil ich es leiernd finde. Nicht, weil ich mir denke, nicht gäbe es mir das nicht eingefallen,
ja,
sondern
ja,
großartig, siehst
du, ja,
das finde ich, einmal einen gescheiten Gedanken. So was und so. Also,
wen findest du aktuell in der österreichischen Kabarettszene sehr gut für dich persönlich? Wen schaust du selber gerne an?
Ich schaue mir eigentlich alle gerne an. Der Lukas ist eine Legende. Ich mag den Nier auch, weil ich mit Nier sehr viel gespielt habe. Außerdem finde ich ihn lustig.
Ja.
Ich lache immer, wenn ich mit ihm auf der Bühne stehe.
Ja.
Ich muss immer über ihn lachen.
Ja.
Ich habe auch, wie er mit dem Schenk auf der Bühne war, ich kenne viele Geschichten vom Schenk schon. Und ich habe mich angebrunzt vor Lachen. Wirklich großartig und das ist wahnsinnig lustig. Ich finde den Klaus Eckel auch sehr lustig. Der Klaus ist, den Gary Seidel mag ich sehr gern auch.
Na, sind die alle. Aber bisher hast du nur Männer aufgezählt. Wie schaut es mit den Frauen aus? Nadja Malé?
Die Nadja lieb ich. Die Nadja ist die wandlungsfähigste, die es gibt auf Gottes weiter Flur.
Ja, ja.
Die Nadja ist wunderbar. Abgesehen davon ist sie ein entzückender Mensch.
Mhm.
Die Geli ist großartig, mein Geli.
Mein
Ja, Geli ist ein Wahnsinn. Geli ist eine coole Sau. Es gibt halt auch weniger Frauen.
Ja, das stimmt.
Natürlich.
Ja, ja.
Und das ist, muss man leider Gottes sagen, im Simpel war es auch so, dass ein unbekannter Mann war besser geeignet, nicht qualitativ Ding, oder besser angenommen vom Publikum als Conferencier, als eine bekannte
Wirklich?
Frau.
Mhm.
Weil ich glaube, weil Frauen bei Frauen es leichter despektierlich ist.
Mhm.
Dass du kannst als Mann, Verzeihung, viel vulgäre Witze machen. Das heißt, wenn du ein Bolt macht bei einem Mann, erwartet man so einen Scheiß. Und bei einer Frau ist es, wobei, die Kebekus macht das großartig.
Und die Monika Gruber auch.
Die Gruber ist ein Wahnsinn. Ich brunze mich auch bei der Gruber. Mit der Gruber ist es schon so lustig gekommen. Ich habe mir auch gesagt, ich mag sie wirklich gern. Und die ist wirklich lustig. Die Gruberin ist ein Wahnsinn. Und die hat auch, so wie die Lisa Fitz. Die ist ja auch,
das
war
ja
die Vorgängerin.
Ja, ja, okay.
Sozusagen, also die, obwohl.
Ja.
Sie
wobei die ist ja ganz anders, finde ich.
Aber die hat auch durch den Duktus, den Bayerischen schon.
Mhm.
Weißt, das Bayerische hat auch etwas Bodenständiger.
Ich verwechsel die jetzt mit dieser Österreicherin, die sehr dünn ist. Wie heißen die jetzt?
Nein,
weißt du, wen ich meine?
Ich weiß, wen du meinst.
Die ganz dünn, zart ist und sehr eloquent.
Die Kunstfigur, Kunstfigur, die
aber
ist
aber da kann
so.
Ich nicht lachen, sondern bin ich so gefangen in diesem Zuhören, wie sie redet.
Ja, aber das ist beim, du meinst, Die Lisa Eckert.
Ja, genau.
Na, und die Lisa Fitz ist ja
ich weiß
die bayerische,
schon, ich habe mich
die,
ich hab's wechselt.
Die ältere Kollegin.
Ja.
Und die Lisa Eckert ist, Entschuldigung, und was sie ja vertrottelt gefunden haben, dass der aberkannt haben, dass die kommen darf. Mhm. Zu dem. Wenn ich der einen Preis verleihe, dann muss ich wissen,
was
auf was
tut.
Ich mich einlasse.
Ja,
ich meine, die werden sich ja vorbereitet haben, ne?
Ja.
Auf die Kollegin. Ich meine, also, die kommt ja auch von einer ganz anderen Richtung.
Nein,
und
ja.
Das ist eine Kunstfigur.
Ich finde auch,
sie ist eine Kunstfigur, sie ist genauso wie der Falco eine Kunstfigur war.
Ja.
Genauso wie der Oskar Werner eine Kunstfigur war.
Ja.
Weil die Art zu sprechen war reiner Manierismus. Mhm. Weil der Oskar Werner hat genauso, war der Bursen zehnten Hieb.
Mhm.
Der hat genauso im Dialekt geht wie alle anderen. Also,
jetzt sind wir schon eigentlich bei einem sehr wichtigen Thema, nämlich Mann, Frau, und kommen wir gleich zu deinem Programm, Meno. Ich muss immer nachschauen, das ist so
Menopause,
so klassischer Midlife-Pause, Meno-Crisis.
Mhm.
Warst du schon in der Midlife-Krise? Ich bin noch nicht in der Menopause.
Ich glaube, ich bekomme eher eine Menopause als eine Midlife-Krise. Na, also.
Jetzt bist du, wenn ich das gleich da einwerfen darf, Jungpapa. Du hast ja noch
Nein, das Kind ist jung, der Papa ist alt.
Aber man sagt ja auch Jungpapa, wenn so ein Frischling da ist. Das heißt, du hast wieder einen Nachwuchs.
Ich hab jetzt den Kasper hatten wir vorigen Sommer auf die Welt gebracht. Also ich relativ entspannt. Aber
dein viertes Kind.
Mein viertes Kind von der dritten Frau, ja.
Genau, also...
Ja, klassisch. Man muss ein bisschen streuen.
Heutzutage.
Nein, das ist ja alles in Ordnung.
Das würdest du das auf deine Midlife-Crisis-Krise zurückführen?
Das ist ja passiert. Nein, das ist passiert, aber ich stehe...
Aber du weißt schon, wie man... Also die vier Kinder, drei Kinder waren Wunschkinder, aber du weißt dann schon, oder waren die alle passiert?
Nein. Es passiert, aber war ein Wunsch.
Okay,
nein, umgekehrt. Dann ist es richtig.
Genau.
Sie waren ein Wunsch und irgendwann ist passiert.
Aber das heißt, Midlife-Krise, würdest
Nein,
du jetzt sagen, kennst ich, du gar nicht?
Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Also, ich bin immer schon Motorrad gefahren, ich habe immer jüngere Freunde gehabt. Also, was
das wollte ich jetzt gerade sagen.
Schier und alt bin ich selber.
Deine Frauen sind ja auch relativ deutlich jünger als du, meist zumindest, was ich jetzt auch so
immer wieder
in den Medien.
Na ja,
woran
nein,
liegt also das denn? Weil man selber
nein, weil,
mit seinem Status besser
Nein, steht? Überhaupt nein, nein. Das ist, fehlt mir, nein, da fehlt mir die Eitelkeit. Es ist mir wurscht. Und es ist mir auch wurscht, ob die jetzt ein Kopf größer ist als ich.
Aber eine 50-Jährige, also wenn
das
man...
Das ist auch wurscht, das, entschuldige.
Aber die hat dich bisher noch nicht angelacht.
Naja, muss auch nicht mehr.
Aber
ich habe auch ältere Freundinnen gehabt. 35. Nein.
Na, wie alt ist denn jetzt deine Flamme?
Die Vanessa hat gesagt, sie ist 36. Ich habe gesagt, so alt bist du schon. Nein, aber die Frau ist das Lustigste auf Gottes weiter Flur. Die weiß, was sie sich eingetreten hat. Und das Schöne in meinem Alter ist, das mache ich allerdings jetzt, glaube ich, schon seit über 10 Jahren oder so. Man muss nicht mehr spülen. Man muss nicht mehr so tun, als war man. Oder man muss jetzt.
Aber kommt man nicht
Coolheit
so ein bisschen auch unter Druck, weil eine 36-jährige Frau ist halt schon, wie soll ich sagen, einfach.
Wieso unter Druck?
Naja, von wegen, man muss da mithalten, sportlich, etc.
Nein, ist das nicht so.
Nein.
Entschuldige, ich bin tendenziell nicht ganz unsportlich.
Mhm.
Allerdings, nein! So, ich ziehe mich jetzt jünger an. Nein, ich bin so.
Mhm.
Und wenn das nicht ist, dann.
Dann nicht.
Dann muss es ja nicht.
Nein, nicht. Ja. Ne, und du hast jetzt eine richtige Patchwork-Familie. Du hast gesagt, du hast drei Frauen mit. Also mit
nein,
drei
ich habe nicht drei Frauen
gehabt. Also nein, du hast mit
ich
drei hab, Frauen
ich mehr,
Kinder.
Mehr, ich habe knapp über mehr drei Frauen gehabt.
Du hast also aber, mehr als drei Frauen gehabt, aber mit drei Frauen hast du jetzt vier Kinder.
Ja.
Und die Frauen untereinander, also ich meine, wie stellt man sich das jetzt vor, zu Weihnachten kommen da
nein,
alle
gar
zusammen,
nicht. Nein, überhaupt
können,
nicht.
Kennen
nein, überhaupt
sich,
nicht.
Die
nein.
mögen sich, die
nein,
hassen
es ist so,
sich.
Also, nein, es hassen das, nein, es ist ein normaler Umgang miteinander, weil die Kinder haben sich's nicht ausgesucht, wir haben es uns ausgesucht und die Kinder können nichts dafür. Und es auf dem Rücken der Kinder, natürlich, dass manche... So wie bei überall anders. Animositäten, ob man sie gut versteht oder nicht, man muss ja nicht. Man muss ja, es sind ja nur die Kinder, oder sozusagen. Und ich würde aktuell, meine großen Kinder kommen immer wieder. Jetzt zu mir nach Hause, weil das ist, sie sind im selben Bezirk in Wien.
Ja.
Und Sohn war heute eben, wie gesagt, zum Mittag bei mir zum Essen. Mhm. Jetzt ist, glaube ich, die Fanny zum, auf einen Kaffee bei der Vanessa. Also,
super, also sie vertragen sich alle
Mühen. Nein, das ist alles wunderbar. Alles die Romy in Kärnten, das tut mir leid, die ist halt, dadurch, dass sie in Kärnten ist, ist sie halt nicht so involviert, aber die hat jetzt letzten Sonntag Geburtstag
gehabt. Die ist fünf oder vier.
Vier. Und aber ich schaue, dass ich alle zwei Wochen nach Kärnten fahren kann. Und weil
mitnehmen nach Wien geht noch nicht.
Das geht natürlich nicht. Das geht auch nicht ob Corona.
Ja, klar. Ja, stimmt.
Das ist deshalb. Aber üblicherweise ist es schon so, dass auch die Mutter von der Romy immer wieder schaut, dass sie nach Wien kommen kann oder so.
Wie du dich von deiner ersten Frau getrennt hast, also mit der du die zwei Kinder hast, was würdest du, wenn du dich zurückerinnerst, was war das Schwierigste an der Situation? Wie alt waren da deine Kinder?
Die Fanny war 6, der Oskar war 3.
Mhm. Und wie war das damals für dich als Vater und vor allem, was hast du da in Erinnerung?
Ich muss dazu sagen, das schwer war halt, weil man die Tatsache, dass man sich irgendwie für sich entschieden hat, man möchte, ja, das ist ja für ein Leben vorgesehen gewesen.
Ja, ja.
Und dann halt nicht mehr. Und es hat sich halt offensichtlich so viel auseinandergelebt und wir haben halt dann auch viel diskutiert miteinander und dann ist es irgendwann einmal so, dass...
Aber es war kein Rosenkrieg, sondern...
Nein, außerdem...
Du konntest die Kinder so oft sehen,
immer,
wie du
immer, meine Ex-Frau hat immer gesagt, die Kinder müssen zu ihrem Vater und ich bin... im Bezirk und das war nie irgendwie jetzt. Meine Tochter war manchmal bockig und dann habe ich gesagt, Schatzelein, ich habe dir gar nichts gemacht, warum? Und sie wusste es nicht, sie konnte es halt nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, ich bin nicht von dir weggegangen. Es hat nichts mit dir zu tun. Du bist überhaupt nicht schuld, das ist gar nicht deine Schuld.
Ja.
Manchmal ist es leider Gottes so, dass es besser ist. Das heißt ja nicht, dass ich die Mama nicht mag. Aber manchmal ist es besser, wenn das eben nicht so ist. Aber das.
Aber, deine Kinder waren ja auch schon größer, wie du dann noch einmal Vater wurdest.
Mit ja.
Das war ein Problem oder
nein, ging das überhaupt gut? Nicht.
Das
nein,
haben deine Kinder sofort akzeptiert.
Das haben sie, ist halt so.
Super.
Das ist der pragmatische Sohn, der gesagt hat, ja, was denn sonst? Bin Mama, ich wenigstens nicht mehr der Jüngste.
Und die Mama deiner ersten Kinder ist noch die Mama geworden?
Nein, aber die war immer liebenswürdig zu den Müttern der nachfolgenden Kindern.
Sehr gut. Das heißt, da gab es nie irgendwelche
unangenehme
Situationen.
Überhaupt nicht.
Das ist ja bilderbuchmäßig, weil das hört man ja nicht so oft. Wenn
aber wenn dann so, also muss man sagen, wenn dann so und
mit Vernunft.
Wir werden nicht die besten Freunde werden, sonst wären wir zusammengeblieben. Genau. Es gibt ja einen Grund, warum wir uns getrennt haben. Ja. Aber es ist halt, aber deswegen ist ja ein Mensch, mit dem ich, egal, wenn ich nur ein halbes Jahr mit einem Menschen zusammen bin, der wird ja nicht von einem Tag auf den anderen ein Arschloch. Mhm. Dann würde ich mich ja selbst degradieren, Verzeihung.
Ja.
Ne? Ich habe auch nie über irgendwas Negatives über Ex-Freundinnen. Es gibt auch nichts. Weil ich rede hauptsächlich über die aktuelle Beziehung. Ist weil es, die anderen sind
eh nicht mehr. Nein, sind die Vergangenheit. Ne? Ja. Genau, muss man auch nicht zurückschauen. Es hat mich nur grundsätzlich interessiert.
Nein, das ist auch okay.
Es ist halt schon in der heutigen Zeit so, dass die Scheidungsrate enorm hoch ist und dass viele Paare sich sehr früh auseinanderleben und sich auch schneller mal trennen.
Das ist leider Gottes so. Ja.
Und Männer neigen dann schon auch ab einem gewissen Alter, meistens sagt man so zwischen 40 und 50, zu so einer Lebenskrise, eben klassisch
Midlife. Ja, Midlife-Crisis. Aber es war nie.
Kennst du Leute in deinem Freundeskreis?
Ich habe nie mich von einer. Oder es war nie die Trennung von einer Frau aufgrund einer Jüngeren.
Frau, okay.
Oder einer anderen.
Ja.
Nie.
Nein.
Nein, es war die Trennung und dann ist eine andere. Irgendwann ist eine andere gekommen.
Ja.
Also das
war. Aber du kennst das schon mit dem Freundeskreis oder vom Hörensagen, dass es
ja,
oft eine andere Frau
ja,
ist.
Das ist
doch Frauen,
ja, das ist das Klassische. Ja, das ist klassisch. Ja, aber Männer sind Trotteln, also mir brauchst du es nicht sagen. Ich weiß nicht.
Aber kennst du Männer schon in der Midlife-Krise? Hast du einen Freund, keine Ahnung, einen Bekannten oder nicht Bekannten,
fällt mir jetzt
der tatsächlich so eine richtige Krise hat, der seine Familie verlassen hat, davon gezogen ist, nicht nach hinten geschaut hat? Nein.
Fällt
mir das nur so an. Eine Sage, die stimmt
nein,
gar
das,
nicht.
Nein, das ist natürlich ist das keine Sage. Und das, ich meine, vor allem, ich meine, es ist ja, hat sie haben sich halt nicht getrennt, sondern haben halt vielleicht Bandscheiben gehabt. Also, naja. Und
wie siehst du es umgekehrt, wenn die Frau, wenn sie jetzt zum Beispiel deine Frau, wenn sie jetzt 36 ist und in 10 Jahren so eine Krise aufreißt und dann soll einem plötzlich doch ein jüngerer Mann her?
Ja, kann ich auch nichts machen.
Kann auch passieren.
Ja, natürlich kann das passieren. Das also, frag mich dann.
Wie ist das? Ich weiß es nicht.
Das ist
schön. Das war jetzt eine blöde Frage.
Nein, aber ich kann ich nicht sagen.
Ich muss es anders stellen. Was ist, wenn du einen Freund hast, der schon länger mit einer jüngeren Dame zusammen ist, und die dann draufkommt, sie will doch einen jüngeren Mann. Wie siehst du, also ich meine,
ja, das ist ja auch, wenn sie der Meinung ist, dann ja, ist es auch legitim.
Stimmt eigentlich, was, da hallo? Kann man gar nichts sagen.
Na, außerdem, entschuldige, warum, ich finde es ja auch irrsinnig unfair, wenn ein Mann unterwegs ist und wenn ein Mann, wie man noch weggehen durfte, das ist, glaube ich, schon eine Zeit lang her.
Wann war das? Kann mich nicht erinnern.
wenn ein Mann jeden Tag mit einer anderen Frau daherkommt, ist er eine coole Sau. Mhm. Eine Frau ist ein Schlampen.
Genau.
Finde ich eigentlich auch Arsch.
Das ist sehr unfair.
Finde ich einen Schass.
Ja,
weil warum soll sich die nicht austoben?
Ja, ja.
Wir sind cool. Na hallo, entschuldige,
ja, stimmt.
Ich meine, entschuldige, ein Junger frisst genauso viel wie ein Alter. Also.
Ja, das ist wirklich sehr unfair. Das ist in unserem, obwohl ja, das wir schon sehr
halt
modern
so
denken,
ist das ist halt noch so, weil trotzdem auch.
Wenn eine Frau jetzt sich eine, also eine ältere Dame sich einen jüngeren Mann.
Ja, bei mir ist es, wenn sie zu mir sind, Christoph, wenn in deinem Alter noch Vater wird, das verjüngt einen um 10 Jahre.
Mhm.
Ja, du bist um 10 Jahre jung. Ich habe bei einer Frau sagen, um Gottes Willen, warum in dem Alter?
Ja.
Bei der Brigitte Nielsen zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, meine, ja.
Und die, obwohl die alle, die alle geliebt haben von diesen Dschungeldings.
Ja, stimmt. Ja.
Und dann, um Gottes Willen, jetzt kriegt die im Alter nur ein Kind. Na, und?
Aber da muss ich ganz ehrlich sein, da denke ich als Frau auch so, da denke ich mir, wieso tut sich die das noch an? Warum?
Ja, aber warum tue ich es mir an?
Ja, ich denke mal, als Mann hat man es da.
Natürlich, weil, ist es, natürlich ist es hast du es leichter.
Ja, weil das die ist Frau muss sich ja hormonell da komplett verändern.
Ja, aber es ist ja ihre Entscheidung.
Natürlich ist sie es wird ihre Entscheidung.
Das ist ja nichts, was du jetzt sagst.
Aber sie ist ja nicht.
Ich kaufe mir jetzt eine Banane, nein, ich kaufe mir einen Apfel.
Aber sie ist ja eh schon Mutter gewesen, ist ja nicht so, dass sie.
Ja, das ist schon richtig. Ist und Freunde von mir, das habe ich schon des Öfteren gehört.
Mhm.
Freunde von mir sagen, dass du dir das noch antust.
Mhm.
Sag ich,
ja, man tut sich sehr in Wahrheit nicht. Vor allem, ich meine, ist das das erste allein, Kind allein, Frau?
Ja. Man, ich kann nicht, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, weiß ich nicht, wie das klingt, aber ich kann mir nicht eine jüngere Frau suchen, von der ich weiß, dass sie sicherlich noch ein Kind haben möchte und ihr diesen Wunsch verwehren.
Aber das ist ja nett, dass du das so siehst, weil es gibt schon genug Männer, die dann sagen, aber mit mir nicht, bitte.
Ja, das, wenn es von Anfang an definiert, ist es ja legitim.
Ja,
man sagt, du, alles wunderbar, aber bei mir nicht.
Ja.
Weil bei mir, vor allem, ich vielleicht das ja eine Vasektomie machen muss. Weil es wird billiger. Nein, das war reine Koketterie.
Naja, ich habe mir gedacht, du wirst wie dein Opa, oder wie viele Kinder hatte dein Opa? Was hast du mir
5 Kinder von 3 Frauen.
Naja, es fehlt noch eins. Ach so, von 3 Frauen. Naja, eben.
Na, jetzt muss ich mit
der. Nein,
jetzt reicht es. Jetzt bin ich 55. 55.
Wie alt war dein Großvater beim letzten Kind?
Ich habe doch keine Ahnung.
Das weißt du.
War ich dabei?
Naja, könntest du ja
ich habe einen Onkel, der ist jünger als ich.
Nein, das ist aber nicht der,
Ich habe sein jüngerer Bruder.
Wirklich?
Ja.
Aber das kommt öfters vor, das ist
ja,
jetzt gar nicht so
was
Ungewöhnliches.
Ja, das ist
Also das Modell Patchwork funktioniert bei dir wunderbar.
Ja, und das würde ich schon
du schaust sagen. Wirklich, also tatsächlich kann man
ich
sagen,
möchte,
die Kinder halten dich jung, weil du schaust tatsächlich sehr jung aus.
Danke für mich. Ich weiß, da war sich alles aus einem Menschen macht.
Ja,
hat mir ein kleines Bügel
aus dem vielleicht dort.
Ja, ich war vor einer Woche bei. Ich habe gesagt, kannst du mich nicht größer machen, 1,80 war nicht, was
du,
mir eigentlich
wusste. Sag einmal, du kokettierst sehr oft mit deiner Größe.
Ja.
Wie war das für dich, wie du quasi ausgewachsen warst? Und es war tatsächlich eine alles. Größe, die nicht das Standard war.
Na, bei uns ist keiner so groß. Nein,
also,
überhaupt
psychisch
nicht.
Psychisch war das
Nein,
nie ein
Gas
Thema für dich.
Nein, Gas ist mir doch vollkommen egal.
Na, wie bist du nur da drüber gestanden? Weil es gibt doch immer wieder Kinder, die vielleicht...
Ja, wieso? Ich bin ein Einzelkind. Ich hab halt
okay, deine Mutter und deine Großmutter haben dich sehr hoch gehoben.
Alle haben mich hochgehoben. Ich bin nur unter Frauen aufgewachsen. Ich glaube, das gehört so. Meine Mutter hat zwei Schwestern gehabt, meine Großmutter. Also bei Großmutter zweimal verheiratet, also alle.
Mhm. Wurscht.
Ja.
Ja. Also du machst ja deine Größe mit Charme weg.
Nein, ich mach sie ja nicht weg. Nein, natürlich, es ist ja neulich, mit was soll ich sonst kokettieren? Mit langen Haaren. Nein, aber
seit wann trägst du dein Haupthaar so, also nämlich gar
seit
nicht?
Seit 25. Seitdem ich 25
bin. Seit du 25 bist.
Oder zwischen 25 und 30 ist es immer kürzer geworden.
Okay.
Nein, da habe ich gespielt in der Kammeroper einen Chevalier Schmies.
Mhm.
Und der hatte eine rothaarige Perücke gehabt, die also nicht aufgebörtelt war und da drin, und dann habe ich gesagt, weg mit dem Dreck, und dann ist es so blöd.
Okay, na, es ist super. Es passt ja auch sehr gut. Ich meine, dich mit Haaren kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, wobei ich dich schon in Rollen gesehen habe, glaube ich.
Kaiser mit Plus am
genau,
Anfang.
Genau, da hattest du noch Haare.
Und beim Watzmann beim ersten Mal auch 91.
Genau.
Nicht ja. Üppig, aber...
Aber immerhin, ja.
In der Relation jetzt. Zu jetzt ist alles üppig.
Ja. Ein Thema noch, und zwar du hast ein Motorrad, beziehungsweise den Schein, ich weiß nicht, ob du aktuell eines fährst,
ja.
Ist eine Leidenschaft von dir seit jeher?
Ich fahre immer, seitdem ich 16 bin, fahre ich einspurig.
Mhm. Und unfallfrei?
Ja, also zumindest so, dass ich es überlebt habe. Nein, ich habe, wie die Fahne auf die Welt gekommen ist, habe ich dann das Motorrad hergegeben,
mhm.
weil ich die einzige Einnahmequelle war
mhm.
und wegen der Risikominimierung.
Also
und
die Fahne ist deine älteste, meine älteste Tochter, das heißt, vor 19 Jahren hast du das, oder 20
Jahren? 20 Jahren habe ich es kurz weggegeben mhm. und dann ab dem Zeitpunkt, wo meine Ex-Frau sozusagen mit ihrem Studium fertig war,
mhm.
habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann ich mir wieder ins Kaffee.
Okay, seitdem fährst du wieder.
Fahre ich wieder, ich bin immer gefahren, ja.
Und ich habe auch den Schein, aber ich bin eher jetzt hinten drauf sitzen, weil ich die Routine auch nicht mehr habe seit den Kindern. Und letztes Jahr war ich in den Schweizer Alpen und bin die Pässe gefahren. Hast du das schon mal gemacht?
Nein, ich muss dazu sagen, ich bin einer, der fährt. Ich fahre Ausfahrten nur, also was weiß ich, wenn es so mit Harley Davidson, mit Ferdinand Fischer, und wenn wir so
mhm.
Ausfahrten machen, dann borge ich mir eine von Herrn aus,
mhm.
weil ich habe ja keinen Geldscheißer.
Mhm.
Und tendenziell ist bei mir das Äußerste der Gefühle, ich fahre daher zu dir,
wirklich?
Ich fahre nach Baden,
aha.
ich fahre nach Berndorf, wo ich spüle, oder nach Mistelbach, wo ich spüle im
aha.
Sommer. Aber
also
ansonsten.
Das ist wirklich nur zur Fortbewegung.
Ja, und
es
ist. Nein, Spaß in der Stadt.
Das heißt, du triffst dich auch nicht mit so einer Harley Davidson Gang und
nein,
so.
Nein, ich kenne zwar ein paar Harley Davidson Clubs
mhm.
Und ja. Mir fehlt, wie gesagt, ich fahre gern mit zu einer Harley Davidson
ja,
ab und
aber
an.
Aber das ist jetzt nicht so deine größte Leidenschaft.
Nein, ich brauche jetzt nicht, dass die brauche jetzt keine Tour machen.
Ja.
Das ist halt nichts. Es ist lustig in der Stadt fahren, zack, bumm, flott.
Mhm,
einfach als Ersatz fürs Fahrrad.
Ja. Jetzt kommen wir schon zum Schluss. Jetzt will ich noch wissen von dir, was hast du denn Sportliches in der Pandemie gemacht? Gab es irgendwelche sportlichen Challenges, die du dir gegeben hast, um einen Ausgleich zu schaffen, oder warst du da eher
entspannt? Ich bin eine faule Sau. Ich bin eine faule Sau. Ich habe furchtbar viel gefressen wahrscheinlich. Ja, aber dann habe ich wieder einen Rappel. Dann laufen bin ich jetzt nicht mehr so viel gegangen.
Mhm.
Früher habe ich das regelmäßig gemacht.
Mhm.
Jetzt schon langsam denke ich mir, dann mache ich halt zu Hause meine Übungen, mache halt meine
Liegestütze,
setze mich an die Wand oder so irgendwas oder Schnurspringen oder
aber
so.
Aber so bist du ja auch fit, du hast keine Wehwehchen, nix, die Knie sind alle noch fein.
Naja, ich habe schon zwei neue Kreuzbandeln, ein neues, beim anderen ist es weg, weil das habe ich verloren irgendwo.
Mhm.
Und dann ab und zu tut man das Kreuz natürlich weh. Und wenn es jetzt wieder geht, ich mache gerne Kampfsport, allerdings nur das Training.
Mhm.
Also ich meine, ich war...
Keine Wettkämpfe.
Nein, das überhaupt nicht. Ich habe 4 Jahre lang Taekwondo gemacht.
Aha.
weil es viel mehr Spaß macht. Mhm. Also weil so Personen mit Fitnesscenter, also Gewichte heben, so ein Schatz, das geht mir wahnsinnig am Arsch.
Ja. Und so ich, Yoga ist und das, hast du schon mal Yoga gemacht?
Nein. Nein. Nein, aber ich probiere alles aus. Mhm. Ich mache alles.
Gibt es irgendeine Sportart, die du wirklich besonders gerne machst? Skifahren? Oder
ja, Skifahren liebe ich. Ja, ja. Tauchen, obwohl ich es viel zu selten gemacht habe, aber ich weiß ganz genau, das ist mein Element, Wasser. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht dann, ich hatte auch einen Katamaran am Neusiedlersee. Okay, ja. Das habe ich aber nie wirklich gelernt, aber ich bin schon gefahren, allein oder mit meiner Ex-Frau sind wir schon gefahren. Mhm. Mhm. Und das war lustig, jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht fange ich einmal an mit Kiten, weil das ist lustig, das ist einer der geilsten Wassersportarten, die es gibt. Ich habe alles ausprobiert, ich bin Jetski fahren gewesen, ich habe Fallschirmspringen, Tandem, ich habe eine Sendung gehabt auf Wien 1, Vorläufer von ATV. Und habe dort alles ausprobiert.
Bungee-Jumpen warst du auch schon?
Nein, das habe ich allerdings, da habe ich noch einen Gutschein. wollte ich noch haben. Und dann hat mir meine damalige Freundin gesagt, wenn du das machst, ja gut, ich warte mit deinen Kindern unten.
Nein, aber das ist wirklich, das ich ist was ich mir auch nicht
Ich bin Fallschirmspringer gegangen, bin mit einem...
Tandem?
Mit einem Tandem.
Ja.
Und bin Paragliden, das habe ich alles.
Das habe ich auch schon gemacht.
Das habe ich alles mit auch Tandem.
Bungee-Jumpen möchte ich auch nicht.
Und dann bin ich geflogen mit einem vom Air Race von Ding. Und bin ich einmal 20 Minuten, allerdings für ATV.
Wahnsinn.
Bin ich geflogen und der hat gesagt, so, ja. Sagt, dann fahren wir langsam. Ich sage, nein, nichts, wandern ist gleich das ganze Geschäft. Und dann haben wir das gemacht und nach 20 Minuten, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe vorher Cola getrunken. Und nach 20 Minuten habe ich gesagt, hat er gesagt, weil du siehst nicht, wo er hinlenkt, weil du sitzt hinter ihm.
Du siehst nichts,
wo er macht.
Ja.
Aber der hat alles gemacht.
Oh
Looping, Dingstoff verkehrt.
Und wie lange hast du das Cola behalten?
20, also ich habe, 20 Minuten, noch 20 Minuten. Also bei, es geht plus 10 G.
Okay, Wahnsinn.
Bei plus 7 G habe ich dann gesagt, das ist genug und minus 3 G. Mhm.
Na danke.
Mit plus ist, wenn du schwarz siehst, minus rot.
Oh Gott. Weißt du, was ich gemacht
habe? Aber das taugt mir irrsinnig, stört mich überhaupt. Nein, das macht mir auch irrsinnigen Spaß. Mhm. Und wenn der Verkehr von Affe, Odrat und Looping.
Dann wäre ich ohnmächtig, glaube
ich. Nein, gar nicht. Nein, also ich nicht.
Ich habe einmal, ich bin die Bobbahn runtergefahren.
Das ist auch cool.
In einer Eisbahn.
Das finde ich leidend.
Ja, aber ab dem Kreisel habe ich nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist.
Ja, das glaube ich.
Ganz arg.
Das glaube ich. Ich meine, Skeleton würde ich vielleicht nicht gleich machen als erstes.
Nein, vor allem nicht alleine. Ja.
Nein, aber so probiere ich alles aus.
Ja, super. Du, lieber Christoph, es war wirklich spannend, sehr, sehr lustig mit dir zu plaudern. Wir haben schon über eine Stunde jetzt geredet.
Schau, wie ruhig sie sein kann,
jetzt,
deine Hündin.
Genau, du hast meine Hündin vollkommen im Griff. Das ist sehr beeindruckend. Ein bisschen Sorge
hatte ich. Mädels habe ich. Na, schau, mit denen bis 20 und ab 50 hat es nie Probleme gegeben.
Sehr gut.
Den da bitten, wenn ich mal aufmüpfig.
Aber wir sind halt gut zurechtgekommen, ich bin genau in der Mitte, also bitte.
Ja, aber das ist ja andere Ausgangsbasis. Du bist ein süßes Schatz.
Eins noch, dass man das auch vielleicht noch loswerden, das möchte ich noch sagen. Du hast tatsächlich in der Corona-Zeit eine gute Sache gemacht. Du hast als Erntehelfer gearbeitet.
Bin ich nach Stockerau gefahren und habe dort Erdbeeren geerntet, weil ich habe das in irgendeinem Interview gesagt, ich ging ja auch als Erntehelfer und dann hat irgendwer bei der Agentur angerufen, war das Ernstmann? Da habe ich gesagt, ja gut. Und dann habe ich es gemacht. Ich habe auch während der Pandemie wahnsinnig viele Piloten gemacht.
Mhm.
Also Pilotsendungen.
Mhm.
Und unter anderem auch eine Sendung, mit der ich hoffe, irgendwann einmal, weil ich möchte schon ein bisschen was zurückgeben. Ich habe gesagt, weil die Kinder kennen keinen Lehrberuf.
Mhm.
Sie sagen alle zwar immer Karriere mit Lehre.
Mhm.
Und also drei Lehrberufe kennen sie, das ist Friseur, Automechaniker und vielleicht nur ein Tischler.
Mhm.
Aber dass es 200 Berufe gibt, 250 Lehrberufe.
Du frisst jetzt gerade nicht den Daumen ab, gell?
Nein. Also ich habe eh noch einen. Alles gut, Schätzchen.
Und da hast du eine Sendung gemacht
über Lehrberufe? Und da habe ich einen Piloten gemacht.
Okay. Mhm.
Ich gehe einen Tag lang in einen Lehrberuf.
Aha, sehr gut.
Und jetzt brauche ich halt irgendwann in der...
Maja, na.
bisschen Tschechisch, weiß ich nicht. Und ich würde das gerne machen. Mhm. Aber da bedarf es halt jemanden von der AK oder Wirtschaftskammer oder sonst
der dich fördert dann.
Der das in Auftrag gibt. Natürlich. Weil das wäre vom AMS nicht so schlecht.
Ja,
na, klar. Schauen wir mal,
wer das vielleicht, ja. Vielleicht sieht man es ja mal und dann wird es
ja. Es gibt jetzt einen Piloten und dann wird.
Wo, wann wird der ausgestrahlt?
Nein, der wird nicht ausgestrahlt. Nein. Und ich habe gesagt, im schlimmsten Fall, so wie ich es mir leisten kann, mache ich einen YouTube-Kanal.
Ja.
Aber. Ich soll da, wir denen, nein, aber es wäre natürlich, weil es die ganzen Lehrvideos sind fad. Mm. Wir haben und Dings und da brauchen wir, ich rede ja nur mit den Lehrlingen und sage ihnen, was, frag sie das und probier's und sag, was sind die wichtigsten Fragen, was muss ich kennen, wie lange dauert's, was kann ich verdienen und was habe ich für Aufstiegsmöglichkeiten, keine andere Frage interessiert die Kinder. Machen Sie es 5 Minuten. Und ich gehe halt den ganzen Tag dorthin und mache das. Super. Das würde das mich interessieren. Spannend, und das, ich habe, wie gesagt, das haben wir halt auch jetzt gemacht.
Mhm. Na, da hast du ganz schön viele.
Dann kann ich die Prominenz für was Gescheites auch verwenden.
Genau, ja, finde ich super. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute dafür,
dass
du das weiterbringst und freue mich, dass du da warst.
Und das nächste Mal gehen wir was zum Essen.
Du, es ist in der Küche angerichtet. Du kannst noch, ich back das
jetzt
ein.
Jetzt ist kalt, noch eine Stunde.
Ich back's dir ein, ich geb's dir mit.
Danke vielmals.